Gemeinde Jesu im Aufbruch, so heißt die Predigtreihe. Und der letzte Part dieser Predigtreihe ist ein Abschnitt aus dem letzten Kapitel aus Apostelgeschichte 28, also der letzte Abschnitt dieser Apostelgeschichte. Und Paulus ist in Rom angekommen. Deswegen auch diese Predigt direkt aus Rom. Gemeinde Jesu im Aufbruch, das war tatsächlich so, dass die in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde aufgebrochen ist, dass sie viele Schritte gegangen ist, um zu einer großen, regionalen, dann auch fast schon weltweiten Gemeinde wurde, also zumindest der damals bekannten Welt. Also die Gemeinde Jesu ist aufgebrochen und das war ein fulminanter Aufbruch von 0 auf 100, von gar keine Gemeinde bis dahin, dass es wirklich auch eine große Anzahl von Christen überall in der damals bekannten Welt gab, auch in Rom. Und von daher ist diese Apostelgeschichte auch eine gute Anleitung, eine gute Blaupause, ein gutes Sammelsurium an Hinweisen, wie Aufbrüche auch bei uns geschehen können. Die Art und Weise dieser heutigen Predigt ist mal ein bisschen anders, als man sie vielleicht sonst gewohnt ist. Ich möchte so Vers für Vers bzw. Abschnitt für Abschnitt dieses letzten Abschnittes der Apostelgeschichte durchgehen. Und dann werde ich jeweils zu den einzelnen Versen die Gedanken dazu äußern, die ich mir gemacht habe. Also es gibt nicht so ein klares Thema, sondern ich möchte den Text sprechen lassen und ich wünsche mir, dass ihr einfach für euch das herauspickt, das herausnehmt, was zu euch passt, beziehungsweise was auch von Gott für euch bestimmt ist. Es geht also um Paulus letzte bezeugte Wegstrecke. Und eine letzte bezeugte Wegstrecke ist immer etwas ganz Besonderes, ist sehr bedeutend. Und damit diese Wegstrecke auch etwas für uns bereithält, möchte ich noch kurz dafür beten. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was du uns sagen willst. Bitte schenk uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Also, Paulus ist in Rom, wie ihr unschwer erkennen könnt, und deshalb halte ich diese Predigt auch direkt aus Rom. Ich möchte ab Vers 11 ein paar Verse lesen. Vielleicht noch kurz vorher, Paulus war auf Malta gestrandet, er war dort eine ganze Weile, das wird hier gleich auch gesagt, und hat in der letzten Predigt wurde das so ausgeführt, hat sich dort voll reingegeben und hat sein Malta umarmt. Vers 11, nach drei Monaten auf Malta, aber fuhren wir ab mit einem Schiff aus Alexandria, das bei der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Zwillinge führte. Also, könnte es ein bisschen länger ausführen, aber ich sage es einfach mal kurz. Es war ein griechisch-römisches Schiff, was entsprechend gekennzeichnet war. Und als wir nach Syrakus kamen, blieben wir 3 Tage da. Es wird nicht gesagt, warum die Mannschaft oder Paulus und seine Leute 3 Tage in Syrakus blieben. Wahrscheinlich warteten sie auf guten Wind. Von da fuhren wir die Küste entlang und kamen nach Rhegion. Und da am nächsten Tag der Südwind sich erhob, kamen wir in 2 Tagen nach Puteoli. Puteoli ist schon ganz in der Nähe von Rom gelegen. Man könnte sagen, gehört zum Großraum Rom. Also Rom war nicht mehr weit. Und es geht dann weiter in Vers 14. Dort fanden wir Brüder und Schwestern und wurden von ihnen gebeten, dass wir 7 Tage da blieben. Und so kamen wir nach Rom. Von dort kamen die Brüder, die von uns gehört hatten, uns entgegen bis Forum Appii und Tres Tabernae. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Bevor Paulus nach Rom kam, hatte er, man könnte es fast so nennen, 7 Tage Urlaub. Und zwar Urlaub bei Christen. Und ich finde hier interessant, dass hier überhaupt nicht diskutiert würde, ob er da 7 Tage bleiben darf. Er war ja ein Gefangener, der überführt werden sollte nach Rom, und ein Hauptmann mit Namen Julius war der, der ihn dorthin führen sollte. Aber hier wird weder der Hauptmann erwähnt, dass er da irgendwie diskutierte oder dass er irgendwas zustimmen sollte. Von daher können wir davon ausgehen, dass in der Zeit auch in Malta und auch danach Paulus sich mehr und mehr zu dem stillen, heimlichen Anführer dieser Gruppe entwickelt hat. Und wenn er das so entschied, vielleicht haben sie auch zusammen überlegt, aber dann war das gesetzt, dann musste da nicht der Hauptmann noch irgendwie etwas entgegnen. Und nun wird hier beschrieben, dass er 7 Tage dort in Puteoli blieb, und dann, entweder sind sie schon wieder etwas aufgebrochen oder andere Brüder aus Rom kamen direkt nach Puteoli, also entweder trafen sie sich in der Mitte oder in der Nähe von Puteoli. Jedenfalls kamen sie ihm entgegen, und Paulus war voller Dank und voller Zuversicht. Und das heißt ja indirekt auch, dass das nicht immer so war, dass Paulus nicht immer diese Zuversicht hatte. Er hatte bestimmt vorher ganz großen Respekt davor. Was wird in Rom auf ihn warten? Wie wird die Zeit werden in Rom? Und er hatte vielleicht auch Angst davor, verurteilt zu werden, oder wie wird der Kaiser ihn empfangen? Und deshalb war es für ihn so wichtig, ermutigt zu werden, zuversichtlich zu werden. Und ich denke, das ist auch für uns heute immer wieder total wichtig, dass gerade auch wenn besondere Herausforderungen anstehen, aber auch generell, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns auch immer wieder loben und dass wir so dem anderen auch zusprechen, wie Gott ihn sieht, und dass Gott ihn überall hin begleiten wird. Also Gottes Geleit zusprechen, den anderen segnen. So ermutigt ging also Paulus jetzt direkt nach Rom. Ich lese Vers 17, Vers 16. Als wir nach Rom hineinkamen, wurde Paulus erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Also Paulus wurde dann in Rom in eine Unterkunft gebracht. Man weiß nicht genau, wo diese Unterkunft war. Und dort wohnte er zusammen mit einem Soldaten, der ihn rund um die Uhr bewachte. Das heißt, die hatten irgendwie so eine kleine WG. Paulus konnte sich da sehr frei bewegen. Und es war sicherlich auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wir werden gleich sehen, dass Paulus ja dort auch viele Leute empfangen hat und viel gepredigt hat. Von daher können wir fast davon ausgehen, dass dieser Soldat so eine Art Ziehsohn dann von ihm wurde und auch zum Glauben kam. Aber wird nirgendwo direkt bezeugt. Aber festzuhalten bleibt, Paulus war ein privilegierter Gefangener. Er durfte zwar nicht raus, aber konnte sich alles besorgen lassen und konnte sich frei bewegen, konnte empfangen, wen er wollte, konnte reden, mit wem er wollte. Vers 17, und es geschah aber nach 3 Tagen, dass Paulus die angesehensten der Juden bei sich zusammenrief. Paulus hat also sich direkt, als er nach Rom kam, in diese neue Situation hineingegeben. Wir sehen, er bläst jetzt nicht irgendwie erstmal Trübsal, jetzt bin ich hier gefangen, jetzt bin ich hier festgehalten. Er braucht jetzt auch nicht nochmal irgendwie eine Erholung, sondern er war sofort auf den Punkt dort in Rom und hat Gas gegeben. Er wollte es nicht erst akklimatisieren, sondern hat gesagt, ich mache das Beste aus dieser Situation. Und das, was er tat, war, dass er sofort, als er dort ankam, die Vornehmsten der Juden, also die, die in Rom die Leitung der Juden übernommen hatten, dass er die einlud zu sich. Juden waren überall auf der Welt, waren auch in Rom, also damals bekannten Welt. Normalerweise sehen wir in der Bibel immer wieder so eine Art G-Prinzip. Das heißt, die Gemeinde Jesu, jeder einzelne Christ soll zu den Menschen gehen, die Jesus noch nicht kennen. Der Missionsbefehl ist ein Gehbefehl hinein in die Situation der Menschen. Das hat Paulus normalerweise auch getan und hier hat er es ja auch ein Stück weit getan. Er ist ja nach Rom gekommen, also er ist zu ihnen gegangen. Aber normalerweise wäre Paulus jetzt in die Synagoge gegangen, da wo die Juden waren, wäre zu ihnen gegangen und hätte dort mit ihnen entsprechend geredet, werden wir gleich noch sehen. Da Paulus nun aber hier gefangen war, war das eher so eine Art Komm-Prinzip, was jetzt hier vonstatten ging. So wie es viele Gemeinden ja auch heutzutage eher favorisieren, nämlich, dass sie Menschen einladen und dass die Menschen dann zu ihnen in ihre Räumlichkeiten kommen und dort mit dem Evangelium konfrontiert werden. Also Paulus hat hier aus der Not eine Tugend gemacht und hat Juden, die Vornehmsten der Juden, eingeladen. Was man aber auf jeden Fall sehen kann, Paulus hat so oder so, hat immer wieder versucht, seinen Einflussbereich, seinen möglichen, größtmöglichen Einfluss wahrzunehmen. Ich lese weiter, Vers 17b. Als sie zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe nichts getan gegen unser Volk und die Ordnung der Väter und bin doch als Gefangener aus Jerusalem überantwortet in die Hände der Römer. Paulus hat also erstmal angefangen zu sagen, ich habe nichts gegen unser Volk und die Ordnung der Väter. Also damit sagt er, ich gehöre zu euch. Wenn wir weiterlesen, ich lese mal Vers 18 noch bis Vers 20. Diese wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten. Also die Römer wollten mich losgeben, nachdem sie mich verhört hatten, weil nichts gegen mich vorlag, das den Tod verdient hätte. Da aber die Juden widersprachen, war ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, doch nicht als hätte ich mein Volk wegen etwas zu verklagen. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Also Paulus sagt, ich gehöre zu euch. Ihr seid meine Brüder. Und er redet von unserem Volk in Vers 17. Ich bin nicht gegen das Volk, es ist mein Volk. Ihr gehört zu meinem Volk. Und das ist auch, dieses ganze Setting ist auch deutlich, dass Paulus die Vornehmsten der Juden gewinnen möchte, sein Gegenüber gewinnen möchte. Er führt ein sehr persönliches Gespräch, ein sehr transparentes, persönliches, authentisches Gespräch und sagt in Vers 20, ihr seid mir wichtig. Aus diesem Grund habe ich darum gebeten, dass ich euch sehen darf. Ihr seid mir wichtig. Aber Paulus sagt auch von Anfang an, nämlich in Vers 20b dann, warum er mit ihnen reden will und bezeugt dort auch so eine ganz klare Kante. Denn er sagt, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. Und damit ist für seine Zuhörer völlig klar, mit der Hoffnung Israels willen meint er den Messias. Um des Messias willen trage ich diese Ketten, bin ich hier gefangen. Ich lese weiter, Vers 21. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben deinetwegen weder Briefe aus Judäa empfangen, noch ist ein Bruder gekommen, der über dich etwas Schlechtes berichtet hätte oder gesagt hätte. Wir wünschen aber von dir zu hören, was du denkst. Denn von dieser Sekte, im Urtext steht von dieser Gruppe, ist uns bekannt, dass sie an allen Enden widersprochen wird. Und als sie ihm einen Tag bestimmt hatten, kamen viele zu ihm in die Herberge. Also es wird hier deutlich, dass Paulus, nachdem er mit ihnen gesprochen hat, und das war sicherlich kein so ganz langes Gespräch, die Juden neugierig waren und dann einen weiteren Tag bestimmten, wo sie ihn wieder besuchen wollten und wo Paulus dann ein bisschen ausführlicher oder sehr ausführlich sagen konnte, was es mit dieser Gruppe der Christen auf sich hat und warum er hier tatsächlich gefangen war. Es ist also so, dass hier die Zuhörer ganz deutlich signalisieren: Gib uns mehr, Paulus, wir wollen mehr wissen, wir sind wissbegierig. Du bekommst die Chance, uns mehr von Jesus, von dem Messias zu erzählen. Und damit, ich will jetzt mal so einen kleinen Exkurs vornehmen, damit bezeugen die Juden ganz deutlich: Wir sind interessiert. Und ich habe das mal so übernommen, dass man die Menschen um uns herum, die mit dem Evangelium erreicht werden sollen, dass man die in drei Gruppen einteilen kann. Einerseits die erste Gruppe, das sind die Interessierten, so wie hier die Juden, die wirklich interessiert sind, die mehr wissen wollen, die so ein bisschen angebissen haben, die sich damit beschäftigen wollen, die auch überlegen wollen, ist das was Wichtiges und Umsetzbares auch für mein Leben. Also die erste Gruppe, die Interessierten. Dann gibt es die Interessierbaren. Das sind Leute, die erstmal nicht wirklich interessiert sind, die vielleicht auch gar nicht groß was davon wissen, sich nicht damit beschäftigt haben, was es mit Jesus und dem Reich Gottes und den Christen auf sich hat. Aber wenn man ihnen das auf eine gute Art und Weise nahe bringt, dann sind sie leicht oder vielleicht auch nicht ganz so leicht zu interessieren. Dann fangen sie an, eine Sehnsucht nach Jesus zu entwickeln oder noch davor einfach genau hören zu wollen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und dann gibt es fast überall auch immer eine Gruppe, die will ich die Uninteressierten nennen. Die, die nicht zu interessieren sind und die sich auch nicht interessieren, beziehungsweise die sogar all das ablehnen. Und diese drei Gruppen, wenn man die so ein bisschen identifiziert, auch in seinem eigenen Umfeld, dann ist es vielleicht einfacher, mit dem jeweiligen Gegenüber umzugehen. Und Paulus hat hier diese Situation, diese Chance ausgenutzt, den Interessierten mehr zu sagen. Und ich glaube, dass es auch eine gute Strategie für uns heute ist, dass wir uns zuallererst mal und vielleicht auch verstärkt auf die konzentrieren sollten, die wirklich interessiert sind, wo Gott etwas vorbereitet hat in den Herzen der Menschen, wo er ja einfach so eine offene Tür schenkt und wo wir leicht durch diese offene Tür hineingehen sollen. Das heißt nicht, dass die anderen beiden Gruppierungen wir einfach links liegen lassen sollen. Das meine ich damit nicht. Aber wenn wir wirklich Menschen identifizieren, die offen sind, die interessiert sind, dann ist es so viel einfacher, mit ihnen über den Glauben zu reden. Vers 23b. Da erklärte und bezeugte er ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus aus dem Gesetz des Mose und aus dem Propheten vom frühen Morgen bis zum Abend. Also wir haben eben gerade im ersten Teil dieses Verses gesehen, es kamen viele. Also es war wirklich Interesse von vielen da, auch mehr als zuerst bei ihm waren, die er speziell eingeladen hat. Die haben also noch einige Leute mitgebracht. Keine Ahnung, wie viele da reinpassten in Paulus Wohnung. Und diese vielen blieben von morgens bis abends. Die waren wirklich wissbegierig, die haben sich Zeit genommen, wirklich alles zu hören, was Paulus ihnen sagt. Es war wie so ein richtiges Tagesseminar, was Paulus hier durchführen durfte. Und hier steht, dass er ihnen das Reich Gottes predigte und ihnen von Jesus erzählte, aus dem Gesetz des Mose und aus den Propheten. Also Paulus hat das, was er bei Juden immer wieder gemacht hat, hat am Alten Testament angeknüpft und hat deutlich gemacht, wie, das ist der Begriff für das Alte Testament, wie Gesetz und Propheten, das war die damals bekannte Bibel, für die Juden, wie Gesetz und Propheten Jesus bezeugten und wie sie auf ihn hinwiesen. Und das hat er getan, diese Predigt oder dieses Seminar, einen ganzen Tag lang. Und das bedeutet natürlich auch, dass er ein gastfreundlicher Mensch war. Wahrscheinlich zusammen mit diesem Soldaten haben sie auch für Essen gesorgt und hatten wirklich Gastfreundschaft ausgeübt. Und auch ein sehr wichtiger Punkt für uns, gastfreundlich zu sein, auch für Essen und Trinken zu sorgen, ist, glaube ich, mitentscheidend auch für evangelistische Gruppen. Also er verkündet Mose und die Propheten und zeigt, wie Jesus darin vorkam. Ich musste dabei denken an die Geschichte, als Jesus auf einen Berg ging mit ein paar ausgewählten Jüngern und dort vor ihren Augen verklärt wurde, was auch immer das ist. Er strahlte irgendwie, er hat eine ganz besondere Aura um sich herum gehabt. Und da heißt es, dass er auch mit Mose und Elia, das heißt, dass er dort zwei Leute zur Seite gestellt bekam, nämlich Mose und Elia, die erschienen dort und mit denen hat er sich unterhalten. Also die Jünger, die ausgewählten Jünger sahen das, wie er sich mit ihnen unterhielt. Und dann heißt es dort, und sie sahen niemand als Jesus allein. Also diese beiden, Mose und Elia, verschwanden wieder und Jesus alleine war ihnen vor Augen. Und diese kurze Episode passt sehr gut, finde ich, zu dem, was Paulus hier verkündigt. Er macht deutlich, Mose und die Propheten und Elia steht als der große Prophet Israels, steht er für diese Prophetenbücher. Und Mose und die Propheten waren quasi Altes Testament, war alter Bund und jetzt fokussiert alles auf Jesus allein. Also der Messias ist der Entscheidende, niemand als Jesus allein. Darunter geht es nicht, auch in unserem Leben, darunter geht es nicht. Niemand als Jesus allein. Jesus ist der Mittelpunkt des Universums, Jesus ist der Mittelpunkt unseres Lebens, wenn wir von Herzen ihm nachfolgen wollen. Also Nachfolge Jesu heißt, er allein, er ist alles, er ist die absolute Priorität, er ist die Nummer eins, darunter geht es nicht. Und dann sagt Paulus hier oder wird hier gesagt, er predigte ihnen das Reich Gottes. Auch das ist so ein feststehender Begriff dafür, dass er all das, was Jesus betrifft, also das ganze Evangelium predigt und eben auch dieses Anbrechende mit Jesu Ankunft auf dieser Erde, diese anbrechende Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, was sich immer weiter ausbreitet und dann im Himmel zur vollen Entfaltung kommt, vollkommen wird, dass dieses Reich Gottes von Paulus verkündigt wird. Es wird auch noch mal in Vers 31 gesagt, da komme ich dann gleich dazu. Paulus verkündet das Reich Gottes. Und da wäre ich gern mal dabei. Wie hat er das gemacht? Einen ganzen Tag lang, er hat sich schon auch Zeit genommen, aber er hatte sicherlich auch so seine besondere Art. Er hat das immer wieder auch verkündigt. Und was er da verkündigt hat, das wäre mal sehr spannend, da dabei zu sein. Ich lese weiter, Vers 24. Die einen ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, die anderen aber glaubten nicht. Also manche glaubten, manche glaubten nicht. Wenn wir es mit interessierten Menschen zu tun haben, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie auch sofort das alles glauben, was wir ihnen sagen. Also nicht alle werden sich bekehren von denen, die interessiert sind. Aber hier wird auch deutlich, das ist auch gar nicht die Aufgabe des Paulus. Das ist also auch gar nicht unsere Aufgabe, dass wir Menschen bekehren, dass wir Menschen unbedingt zum Glauben führen. Das Entscheidende, das Wichtigste können wir nicht machen. Das ist immer außerhalb unserer Reichweite. Ob dieses Wort vom Reich Gottes, ob das Evangelium wirklich auf fruchtbaren Boden fällt, ins Herz hineindringt, das ist außerhalb unserer Reichweite. Das können wir niemals machen. Das macht Gottes Geist und es ist die freie Entscheidung eines jeden Menschen. Vers 25, sie waren aber untereinander uneins und gingen weg, als Paulus dies eine Wort gesagt hatte. Mit Recht, jetzt sagt er nochmal ein weiteres Wort, mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten zu euren Vätern gesprochen. Dabei zitiert er Jesaja 6, Vers 9 und 10, was jetzt kommt. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen, und mit Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet, und mit ihren Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren, und ich sie heilte. So sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden hören. Paulus ließ das Ganze nun nicht auf sich beruhen, dass die einen glaubten, die anderen nicht glaubten, sondern er legte nochmal nach und sagte zum Schluss dieses Tagesseminars ein sehr, sehr ernstes Wort, ein sehr deutliches Wort. Also Paulus hat es nicht vermieden, ungeschönte Wahrheiten zu verkündigen, auch schwere Wahrheiten zu verkündigen. Er hat nicht die ganze Zeit seinen Zuhörern Honig ums Maul geschmiert, sondern er war hier ganz zum Schluss, sicherlich auch vorher schon mal, aber jetzt hier ganz explizit war er ganz, ganz deutlich. Er sagt, ich finde es so schön ausgedrückt, denn das Herz dieses Volkes, also euer Herz ist verfettet, trieft von Fett. Man könnte auch sagen, dass hier so ein bisschen dieses Sühlen im Fett gemeint ist, wo man ja einfach satt und zufrieden sich irgendwo hinsetzt. Und das könnte so eine Bequemlichkeit auch ausdrücken. Das Herz dieses Volkes ist verfettet. Ihr verharrt in Bequemlichkeit. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Also mit sehr deutlichen Worten erinnert sie Paulus daran, dass sie hier in eine entscheidende Entscheidung hineingeführt werden, nämlich ob sie dem Messias folgen wollen oder ob sie ihm nicht folgen wollen. Es gibt in Vers 29, der hier in der Lutherbibel und auch in anderen Übersetzungen nicht abgedruckt ist, aber manche Textzeugen haben da noch etwas hinzugefügt, nämlich, dass die Juden danach untereinander diskutierten. Also man hat einfach nochmal deutlich machen wollen in manchen Textzeugen, dass hier erheblicher Diskussionsbedarf bestand, weil Paulus eben auch so deutlich war. Ich lese Vers 30. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Paulus war also 2 volle Jahre in Quarantäne. Wie lange wird unsere Corona-Zeit, wo ja auch so ab und zu zumindest sowas Ähnliches wie so eine Quarantäne ist, wo wir zumindest nicht uns so begegnen können, wie wir es gewohnt sind und wie wir es vielleicht gerne wollten. Aber Paulus war tatsächlich 2 Jahre gefangen zu Hause in Quarantäne. Und die Frage ist, wie lange dauert es noch bei uns? Und was danach passiert nach diesen 2 Jahren, wird hier auch nicht weiter beschrieben. Vielleicht kam Paulus sogar noch mal frei, vielleicht ging dann sein Prozess los, vielleicht kam er direkt auch vor den Kaiser, vielleicht blieb er aber auch Gefangener. Jedenfalls relativ sicher bezeugt ist, dass er um das Jahr 64 herum, dass er dort mit dem Kaiser Nero in Kontakt kam, beziehungsweise der ihn gefangen nahm, als er die Christen verfolgt hatte. Unter dieser Christenverfolgung wurde auch Paulus gefangen genommen und dann als Märtyrer hingerichtet, also musste als Märtyrer sterben. Vers 31, der letzte Vers der Apostelgeschichte. Und Paulus predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Mit allem Freimut bedeutet, er konnte ganz frei und offen in diesen 2 Jahren dort in dieser Wohnung das Reich Gottes verkündigen, Christus den Herrn verkündigen. Er wurde an nichts, in keiner Weise daran gehindert, außer dass eben die Leute zu ihm kommen mussten. Und ich finde, dieser letzte Vers dieser Apostelgeschichte fasst nochmal zusammen, was Paulus so entscheidend wichtig war, nämlich das Reich Gottes zu verkündigen und Christus den Herrn. Also seinen Herrn und Heiland zu verkündigen und alles, was mit ihm zu tun hat und wie er dieses Evangelium in diese Welt gebracht hat und wie dieses Evangelium sich ausbreitet und wie dadurch Reich Gottes gebaut wird. Das ist das Entscheidende. Paulus wusste nichts als Jesus allein. Paulus war Jesus im Vordergrund. Und als ich vorhin sagte, dass Jesus die absolute Priorität sein muss in unserem Leben, können wir hier sehen, Paulus hat das wirklich umgesetzt. Ihm war das entscheidend wichtig, das Reich Gottes und Christus den Herrn zu verkündigen. Also zusammengefasst können wir sagen, Paulus hat ein Leben geführt unter der Herrschaft Christi, unter der Herrschaft seines Herrn und Heilandes. Und abschließend können wir sagen, was Besseres gibt es nicht. Das, was Paulus uns vorgelebt hat, nämlich ein Leben gegeben für den Herrn der Welt, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Das ist das Größte, das ist das Visionsreichste, das ist das Hoffnungsvollste, das ist das Glücklichmachendste, was es gibt. Und ich wünsche mir so für mich, ich wünsche mir so für jeden Einzelnen, der hier jetzt zuhört, ich wünsche mir so für all die Menschen in meinem Umfeld, dass sie das erkennen, dass sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anerkennen und damit ein so sinnvolles Leben führen, wie sie es sonst niemals führen könnten. Nämlich das Beste, was uns passieren kann, Jesus Christus als Herrn und Heiland zu akzeptieren. Und damit schließt die Apostelgeschichte und damit möchte ich meine Predigt aus Rom schließen: Erkenne diesen Herrn an, als den, der er ist, als den Herrscher der Welt, als deinen persönlichen Retter, als deinen persönlichen Freund, als deinen persönlichen Heiland. Amen.